Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
Konventionelle Aufstiegslogiken hinterfragen. Was ist Erfolg? Von Tobias Endler.
Vor einigen Jahren ging die Geschichte des 17-jährigen Wang Shang-Kun durch die Medien, weil er für das neueste Smartphone und Tablet einer damals sehr populären Marke eine seiner Nieren verkauft hat. So sehr setzte er den Besitz der prestigeträchtigen Geräte mit Erfolg gleich, dass er dafür seine Gesundheit geopfert hat und seither auf Dialyse angewiesen ist. Natürlich schütteln wir darüber den Kopf. Wie kann man einen so hohen Preis für ein paar kurzlebige Statussymbole zahlen?
Dabei ist unsere eigene Jagd nach Erfolg oft nicht minder absurd. Nicht in dem Sinn, dass wir genau dasselbe tun würden wie der junge Chinese. Die meisten von uns wählen hoffentlich geeignetere und nachhaltigere Nachweise, dass sie es geschafft haben. Ähnlich handeln wir auch nicht nur insofern, dass auch wir für unsere Objekte der Begierde vieles andere hintanstellen, mitunter sogar mehr als die Gesundheit. Die eigentliche Parallele zu Wang Shang-Kun liegt tiefer als das, was wir für den Erfolg zu tun oder in Kauf zu nehmen bereit sind. Sie liegt darin, was wir überhaupt als Erfolg ansehen.
Dabei zeigt sich, dass wir uns stark von dem beeinflussen lassen, was von außen an uns herangetragen wird. Im Fall von Wang Shang-Kun war es die durch Medienhype und Schulhofgeprahle genährte Hoffnung, sich durch den Besitz der Hightech-Geräte vor seinen Klassenkameraden auszeichnen zu können, cool zu sein, dazuzugehören. In anderen Fällen geht es darum, sich als mächtiger, kultivierter oder beliebter zeigen zu können als andere. So oder so sind es oft gar nicht unsere eigenen, ureigentlichen Interessen, die bestimmen, was wir anstreben, sondern die Vorstellungen, Erwartungen und Bewertungen anderer. Als gesellschaftliche Konventionen prägen sie unser Bild davon, was Menschen erfolgreich macht. Diese Konventionen sind erstaunlich stabil und wirken unterschwellig auf uns ein. Und sie können uns, wenn wir nicht aufpassen, dazu bringen, dass wir Ziele verfolgen, die wir gar nicht wollen, und dabei Dinge tun, die uns schaden.
Damit das nicht passiert, gilt es sich zunächst einmal bewusst zu machen, welche Konventionen so bestimmend sind und auf welche falschen Fährten sie uns zu locken versuchen. Um das herauszufinden, hilft ein Blick in die zahlreichen Erfolgsratgeber, die uns mit großer Überzeugung den Weg nach oben weisen. Denn in ihnen finden sich die gesellschaftlich verankerten Vorstellungen, was Erfolg ausmacht und wie man ihn erreicht, in kondensierter Form. Vor allem drei Erfolgsmodelle lassen sich daraus meiner Meinung nach ableiten.
Das historisch älteste davon bezeichne ich als Machermodell. Es hat besonders die um 1950 geborene Generation geprägt und in den 1980er und 90er Jahren seinen Höhepunkt erreicht. In diesem Modell wird Erfolg primär ökonomisch definiert, durch Leistung, Einkommen und Statussymbole. Das größere Auto, die bessere Adresse, der imposantere Jobtitel. Der Macher ist stark von klassischen Männlichkeitsbildern geprägt, von der Rolle des Versorgers, der früh morgens zur Arbeit aufbricht und erst spät abends zurückkehrt, zum Wohle der Familie und des Unternehmens. Erfolgsratgeber propagieren dieses Modell mit typischen Schlagworten wie Leitwolf oder Leader und Tipps, die einen schnellen, geraden Weg nach oben versprechen, nach dem Muster 10 Schritte zum Erfolg oder 5 Dinge, die erfolgreiche Menschen tun.
Das zweite Modell ist in Abgrenzung zu diesem eher eindimensionalen Erfolgsverständnis entstanden und hat vor allem ab den späten 1990er Jahren an Popularität gewonnen. In diesem Entwurf, ich nenne es Mensch-Modell, tritt der materielle Erfolg zugunsten einer eher werteorientierten, tieferen Lebensqualität zurück, in der moralische Integrität und auch Gefühle eine größere Rolle spielen. Für Anhänger dieses Modells definiert sich Erfolg nicht mehr nur beruflich und materiell, sondern vor allem über kulturelle und soziale Aspekte. Plakativ gesagt, nicht Rolex und der dritte Jahresurlaub zählen, sondern dass man sich in der Nachbarschaft engagiert, den Haushalt arbeitsteilig führt und die Kinder mit dem Lastenrad in die Kita bringt. In der Ratgeberliteratur wird dieses Konzept häufig über den Begriff der Erfüllung vermarktet.
Das jüngste Erfolgsmodell greift sowohl das Macher- als auch das Mensch-Modell auf, die beide bis heute Gültigkeit behalten, aber im Social-Media-Zeitalter nur noch begrenzt taugen, um sich von anderen Erfolgreichen abzusetzen. Dazu braucht es das Spotlight-Modell, das vom Wunsch geprägt ist, Status und Integrität nicht nur zu besitzen, sondern den eigenen Erfolg auch nach außen darzustellen. und zwar so, dass er maximal bedeutsam für die Welt erscheint. Außenwirkung und Anliegen fallen dabei idealerweise zusammen. Der Aktivist Robin Greenfield etwa, der sich als Diener der Erde präsentiert, nutzt seine Reichweite auf Social Media, um auf Umweltprobleme aufmerksam zu machen. Ein anderes Beispiel ist der Ex-Soldat Jonathan Allen, der auf YouTube als Mr. Ballen True-Crime-Geschichten erzählt und zugleich mit einer eigenen Stiftung die Opfer von Verbrechen unterstützt. Erfolg ist in diesem Verständnis nicht mehr nur Selbstzweck, sondern sichtbarer und unterstützenswerter Dienst an einer höheren Sache. Von Ratgebern gerne über den Begriff der Sinngebung propagiert.
Diese drei Modelle werden in der überwiegenden Mehrheit von Ratgebern und Social-Media-Profilen beschrieben und vorgelebt. Sie bilden unsere Schablonen dafür, was Erfolg ausmacht und wie man ihn erreicht. Um es klar zu sagen, gegen die Ziele und die Wege dahin ist per se auch gar nichts einzuwenden. Alle diese Modelle haben ihre grundsätzliche Berechtigung. Und wer sich bewusst für eines davon entscheidet und sich dabei im Einklang mit seinem Leben fühlt, darf und soll das selbstverständlich tun. Mir geht es nicht darum, finanziellen Wohlstand, Werteorientierung oder den Wunsch nach Wirkung schlecht zu reden, sondern darum, die Muster aufzudecken, nach denen wir unser Erfolgsstreben ausrichten. Die werden zum Problem, wenn aus Angeboten starre Vorgaben werden und wenn Erfolgsratgeber und Vorbilder unterschwellig suggerieren, Erfolg könne nur auf eine bestimmte Weise erreicht werden. Spätestens dann, wenn diese Modelle einen zu falschen Entscheidungen verleiten, schaden sie dem Erfolg sogar.
Ich spreche in diesem Zusammenhang von Narrengold. Das Mineral, auch als Pyrit oder Katzengold bekannt, glänzt auf den ersten Blick wie Gold, erweist sich bei näherem Hinsehen aber als nahezu wertlos. Damit ist es für mich ein passendes Sinnbild für die genannten Erfolgsmodelle, die mit ihrem schönen Schein ebenfalls in die Irre führen. Und das tun sie gleich in mehrfacher Hinsicht. So verschweigen sie bzw. ihre Vertreter gerne die Kosten und Gefahren, die mit ihnen verbunden sind.
Das Machertum etwa hat ein asoziales Element, weil dieser Erfolgstypus stark auf Konkurrenz basiert und gegen andere gerichtet ist. Er geht mit Härte, auch gegen sich selbst, und mit emotionaler Distanz einher, oft zulasten der Familie und naher Beziehungen. Da das Modell primär auf Status und Wohlstand fixiert ist, bleibt das innere Wohlbefinden oft unberücksichtigt. Individuelle Bedürfnisse und echte Sinnhaftigkeit werden ignoriert. Ein extremes Beispiel dafür liefert die Geschichte von Wang Shangkun.
Auch das Menschmodell ist nicht kostenlos zu haben. Es definiert Erfolg über Werte, Verantwortung und Bewusstheit und erzeugt damit einen Pflichtenkatalog mit Maximalanspruch. Immer achtsam, immer integer, immer auf der guten Seite. Um mehr Zeit für Familie, Engagement und Selbstsorge zu haben, zahlt man dabei oft mit Abstrichen bei Karriere und Einkommen. Eine Garantie, dass man damit glücklich oder erfüllt wird, gibt es aber natürlich nicht. So kann das Menschmodell dazu führen, dass man vieles richtig macht und sich dennoch erschöpft und ungenügend fühlt.
Beim Spotlight-Modell ist die Gefahr vielschichtiger. Zum einen kann es psychologisch belastend sein, den eigenen Erfolg permanent nach außen und als sinnhaft darzustellen, bis hin zum Burnout. Zum anderen kann man dabei leicht an einen Punkt gelangen, an dem man Reichweite mit Bedeutung verwechselt. Ein Beispiel dafür ist die Influencerin Millie G., die sich für ihren Instagram-Auftritt dabei filmt, wie sie im Supermarkt die Einkäufe anderer bezahlt und von sich selbst gerührt in Tränen ausbricht, ungeachtet der Tatsache, dass die Betroffenen weder um Hilfe gebeten haben, noch gefragt wurden, ob sie Teil ihrer Inszenierung sein möchten. Hier wird der Hochglanzerfolg dann gänzlich zur Oberfläche.
Was die gängigen Erfolgsmodelle über die versteckten Kosten hinaus zu Narrengold macht, ist ihr normativer Charakter. Sie geben nicht nur vor, wie ein gelungenes Leben auszusehen hat, sie unterstellen auch, dass diese Ziele für alle gleichermaßen passen und jeder sie erreichen will. Besonders die Ratgeberliteratur stellt solche fixen Definitionen bereit und liefert meist gleich noch eine Leiter mit, die es so effizient wie möglich hochzuklettern gilt. Die Frage, ob diese Leiter überhaupt an der richtigen Wand lehnt, wird dabei fast immer übergangen.
Das Ergebnis ist ein doppelter Denkfehler, der auf zwei einander verstärkenden Illusionen beruht. Die erste betrifft die scheinbare Individualität unseres Erfolgsstrebens. Zwar nehmen wir es als etwas sehr Persönliches wahr, weil wir auch die Sinnhaftigkeit unseres Tuns als einzigartig empfinden. Faktisch verfolgen wir jedoch einen Erfolg von der Stange, ein standardisiertes Massenprodukt, das von Millionen anderen ebenfalls angestrebt wird. Die zweite Illusion betrifft die angebliche Selbstbestimmtheit, mit der wir souverän zu entscheiden glauben, während sich unsere Wahlmöglichkeiten bestenfalls innerhalb eines engen Korridors bewegen. Anstatt den Erfolg aus uns selbst heraus zu definieren, folgen wir einem Skript, das andere für uns entworfen haben.
Da das, wenn überhaupt, zu einem Erfolg führt, der sich nicht gut anfühlt, ist es so wichtig, Narrengold von wahrem Gold unterscheiden zu können. Das bedeutet, zu wissen, was falscher Erfolg ist und keine Energie darauf zu verschwenden. Es bedeutet, gesellschaftlich verankerte Ideen von Erfolg als solche zu erkennen und differenzierter einzuschätzen, was wir oder andere tun und das ohne künstliche Sinnaufladung. Und es bedeutet, Erfolg auch da finden zu können, wo die Konventionen ihn nicht vermuten und aktiv auf ein Ziel hinzuarbeiten, das wir tatsächlich für uns wollen und das zu uns persönlich passt.
Die Frage ist nun, was muss man dafür tun? Und wie findet man echtes Gold? Ich möchte einen anderen Ansatz vorschlagen, als es die Standardratgeber tun und nun nicht meinerseits ein bestimmtes Ziel oder einen Weg dahin beschreiben, was ja auch nur wieder eine Schablone wäre. Stattdessen möchte ich zeigen, wie man zu einer eigenen, tragfähigen Definition von Erfolg gelangt und welche Bedingungen dafür erfüllt sein müssen.
Um das zu veranschaulichen, erzähle ich gerne das Beispiel von Schauspieler Matthew McConaughey. Der galt Anfang der 2000er Jahre als Inbegriff des Leinwand-Sonnyboys, fest abonniert auf romantische Komödien. Eine lukrative Laufbahn. Doch für den Schauspieler selbst ging die Rechnung innerlich nicht mehr auf, weil er das Gefühl hatte, mit den seichten Rollen seine Seele aufs Spiel zu setzen. Er lehnte daher eine 14,5 Millionen Dollar Hauptrolle ab, die ihn schlagartig zu einem der Top-Verdiener seiner Zunft gemacht und sein Standing im statusbewussten Hollywood dauerhaft gesichert hätte. Aber es war diese bewusste Abkehr von der vorherrschenden Erfolgslogik, die ihm die Transformation zum gefragten Charakterdarsteller ermöglichte. Eine Karriere, die ihm sinnerfüllender erschien. Zugegeben, so eine Entscheidung muss man sich erst einmal leisten können. Dennoch ist es McConaughey damit gelungen, dem Narrengold zu entgehen und echtes Gold zu finden.
Was das nun für die Entwicklung eigener Ziele heißt, lässt sich an zwei Faktoren festmachen. Wahrer Erfolg, also einer, der nicht nur so aussieht, sondern sich auch authentisch so anfühlt, muss selbstbestimmt sein. Man kann letztlich nur selber entscheiden, was Erfolg für einen bedeutet. Und man muss diese Entscheidung eigenständig und aus sich selbst heraus treffen, unabhängig davon, was andere erwarten oder wie sie urteilen. Es genügt daher nicht, auf einer Leiter weiter nach oben zu kommen. Wahrer Erfolg braucht außerdem Sinnhaftigkeit. Er muss sich für einen selbst richtig anfühlen und auch auf Dauer mit dem eigenen Wohlbefinden im Einklang stehen. Denn wozu wäre Erfolg sonst gut?
Selbstbestimmung und Sinnhaftigkeit sind also notwendige Bedingungen für den eigenen Erfolg. Beide Faktoren sind jedoch keine absolute, die automatisch in die richtige Richtung weisen, sondern bergen selbst wieder eine Narrengoldgefahr in sich. Denn Selbstbestimmung kann, übertrieben angewendet, zum Egoismus werden. Sinnhaftigkeit zur aufgeblähten Pose. Es kommt bei beidem auf das richtige Maß an, damit sich am Ende auch wirklich Gold findet. Um dieses Maß für sich zu bestimmen, hilft der Metalldetektor. So nenne ich eine Form der Auseinandersetzung mit den genannten Faktoren, bei der man sich systematisch mit ihren Extremformen beschäftigt und in der Abwägung die Grenze findet, was für den eigenen Erfolg wichtig ist und ab wann es schädlich wird.
Die Verkörperung maximaler Selbstbestimmtheit ist der Typus des Draufgängers. Alex Honnold, der einen 500 Meter hohen Wolkenkratzer in Taipeh ohne Seil und Sicherung erklettert, oder Felix Baumgartner, der sich im freien Fall aus der Stratosphäre stürzt, stehen für diesen Typus. Er übt eine große Faszination aus, weil er konventionelle Erfolgsleitern ignoriert, sich seine Ziele selbst setzt und rigoros verfolgt und dabei bewusst hohe Risiken eingeht. Zugleich liegt in derselben Logik das Warnsignal. Wo Selbstbestimmtheit zum Selbstzweck wird, steigt die Hitze des Erfolgs bis hin zu Größenwahn und zur Gefahr für sich selbst oder andere. Der Tod des Basejumpers Dean Potter zeigt exemplarisch diese Kehrseite.
Eine Übersteigerung des Faktors Sinnhaftigkeit findet sich im Typus des Blenders. Blender überzeugen dadurch, dass sie selbst maximal überzeugt von der Richtigkeit und Bedeutung ihres Handelns wirken, dass sie demonstrativ als Dienst an einer höheren Mission präsentieren und damit ihrem Erfolgsstreben einen goldenen Anstrich verleihen. Blender geben sich als Visionäre aus oder als Kämpfer für ihre Auffassung von Gerechtigkeit. Der Fall von Rachel Dolezal, eine weiße US-Aktivistin, die sich öffentlichkeitswirksam gegen Rassismus engagierte, bis herauskam, dass sie sich fälschlich als Schwarze ausgegeben hat, zeigt, wie durchlässig dabei die Trennlinie von äußerer Sinnzuschreibung und manipulativer Selbstinszenierung sein kann.
Die Auseinandersetzung mit den Extremen zielt nicht darauf ab, ihnen nachzueifern oder sie rundheraus abzulehnen. Es geht auch nicht um richtig oder falsch, sondern darum, herauszufinden, welche Handlungsprinzipien, etwa der Mut zu radikalen Entscheidungen oder der unbedingte Einsatz für eine Idee, uns an ihnen faszinieren und wie wir sie für unseren eigenen Weg übersetzen können. Zum Beispiel in die Frage, wo wir ein vergleichbares Maß an Disziplin und Akribie aufbringen wollen und in welchem Bereich wir über den Eigennutz hinaus etwas bewirken möchten. Gleichzeitig dient sie der Abgrenzung, wie weit man dabei gehen möchte, beziehungsweise ab wann Selbstbestimmung subjektiv in Selbstgefährdung und Vision in Blendwerk umzuschlagen drohen.
Daraus ergibt sich freilich noch kein konkretes Zielbild oder gar ein Karriereplan, aber es liefert einen Reflexionsrahmen, um in diesem Spannungsfeld zwischen äußeren Vorgaben und eigenen Wünschen einen souveränen Erfolgsweg finden zu können. Sich dabei nicht von Narrengold ablenken zu lassen, erfordert einen Abwägungsprozess, in dem man sich viele Fragen stellen und ehrliche Antworten geben muss. Das fängt schon bei der Standortbestimmung an und der Frage, ob wir uns im Macher-, Mensch- oder Spotlight-Modell bewegen und was daran für uns stimmt und was nicht. Wo übernehmen wir Vorgaben, weil sie für uns funktionieren? Und wo handeln wir dabei gegen unsere eigene Überzeugung? Was möchten wir anders machen und wie weit würden wir dafür gehen? Nüchterne Redlichkeit ist vor allem dann gefragt, wenn es darum geht, die realen Kosten zu bilanzieren. Was wir einsetzen? Zeit, Mühe, Gedanken, Kraft? Und vor allem auch, worauf wir dafür verzichten?
Ob wir dabei auf dem richtigen Weg sind, lässt sich anhand zweier Gegenproben prüfen. Die erste ist das Intuitionssignal. Meldet sich ein unterschwelliger Verdacht, dass der angepeilte Erfolg nicht ganz sauber zu haben ist, ich mir also auf dem Weg dorthin untreu werde? Oder spüre ich, dass auf meinem Erfolgsweg mehr Energie und Gedanken auf die Verpackung als auf den Inhalt verwende? Das Bauchgefühl ist ein guter Indikator für Narrengold. Der zweite ist der Test ohne Publikum. Würden wir diesen Weg auch dann gehen, wenn niemand ihn sieht und er für niemanden sonst als Erfolg gilt? Wer sich hier wirklich ehrliche Antworten zumutet, hat die Chance auf eine emanzipierte Vorstellung von Erfolg, die sich nicht aus fremden Erwartungen speist, sondern aus individuellen Entscheidungen. Und wenn man auf dem Weg dahin lernt, sein Handeln neu auszurichten oder es sich zumindest bewusster zu machen, ist auch das Erfolg. Sie hörten den Artikel Konventionelle Aufstiegslogiken hinterfragen. Was ist Erfolg? Von Tobias Endler. Aus der Ausgabe März 2026 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
Arbeiten in der Always-On-Welt. Die Kunst der Konzentration. Und Unternehmen in der Coaching-Falle. Die psychologisierte Organisation.
Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.